The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende, denn heute ist Samstag. Samstag, der 22. November und damit herzlich willkommen zum Pioneer Briefing Podcast, der Wochenendausgabe. Es klingt ein wenig wie täglich grüßt das Murmeltier, denn es gibt wieder Streit um die Rente. 18 Bundestagsabgeordnete aus den Reihen der Jungen Union, tja, die haben es gewagt, die Wahrheit zu sagen. Rentenkasse leer, das ist ihre Botschaft. Wer jetzt nicht reformiert, der macht die Jüngeren zu Sklaven ihrer Eltern. Merz ist uneinsichtig, die SPD auch. Schützenhilfe kommt vom Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen, den wir zu uns ins Studio eingeladen haben, um mal zu überprüfen, wer hat hier eigentlich recht. Der Rentenexperte leitet das Forschungszentrum Generationenverträge der Universität in Freiburg. Das heißt aber, Herr Raffelhüschen, auf die Spitze getrieben, unser Staat ist pleite. Wollen Sie mir das schon beibringen?
Das würde ich Ihnen nicht schon beibringen, das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Wir können uns das alles so nicht leisten. Wir müssen den Sozialstaat umbauen.
Wir müssen den umbauen
ohne. Und die Beamtenpensionen auch.
Und die umbauen klingt immer so harmlos, aber Sie meinen schon auch.
Kürzen.
Kürzen.
Kürzen. Wir geben im Moment circa ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales aus. Wir haben den größten Arbeitgeber in den paritätischen Wohlfahrtsverbänden. Wir haben in den 90er Jahren, Ende der 90er, sagen wir mal bei Wiedervereinigung, war die Sozialausgabenquote nicht bei einem Drittel, sondern bei einem Fünftel, also 20%. Wir haben 13 Prozentpunkte mehr relative Ausgaben in den Bereich Soziales. So, und da müssen wir mindestens den halben Weg wieder zurück.
Wir haben 13% dort mehr und gleichzeitig stagniert die Wirtschaft seit einiger Zeit. Das heißt, die Dramatik entwickelt sich auch noch in ihre unschöne Richtung.
Just.
Und denken Sie, dass das Ganze politisch vermittelbar ist oder ist das der Sprengstoff, der unserer Demokratie Schaden zufügen wird?
Also Demokratien leben davon, dass ich Mehrheiten bilde. Ja? So, die Mehrheit der jungen Generation wird es auf absehbare Zeit nie wieder geben, weil sie sind die Minderheit. Das heißt, eine politische Mehrheit, die demokratisch tatsächlich eine Lösung bietet, kann nur existieren, wenn unsere Kinder als die wenigen sich mit den Kinderhabenden der Babyboomer vereinen.
Das ganze Gespräch mit Bernd Raffelhüschen öffnet den Blick und die Augen für diese Thematik. Die Thematik ist schwer, aber er macht sie verständlich und sagt uns, was man hiervon zu halten hat, von diesen politischen Pirouetten. Für Pioneers exklusiv als Sonderpodcast ab heute in der Pioneer-App oder auf thepioneer.de. Über die Rente haben auch unsere Pioneer-Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp in ihrem eigenen Podcast diskutiert. Lars Feld ist straight to the point.
Kosten Haufen Geld, bringt eigentlich überhaupt nichts, sorgt noch dafür, dass die Jungen mehr Anreize haben, ins Ausland zu gehen. Viele denken, Rentenniveau, das ist gleichbedeutend mit Rentenzahlung. Das ist einfach falsch.
Die SPD kennt da ja keinen Spaß. Als Justus Haukapp von Teilen der SPD spricht, da geht sein Kollege Feld sofort dazwischen.
Justus, du bist ein sehr freundlicher Mensch. Was heißt hier selbst von Teilen der SPD? Das ist Politik der SPD, auf diese Art und Weise vorzugehen. Man will ja die Gewerkschaftsklientel erhalten. Die Gewerkschaften wollen doch sogar auf 50%. Und die AfD will auf 70% Haltelinie. Es sind Milliardenbeträge, hunderte von Milliarden, die das kostet. Es ist nicht zu finanzieren.
Aber Feld kritisiert die unverhohlene Drohung und zitiert hier das Chicken Game, das sogenannte Feiglingsspiel.
Das ist einfach spieltheoretisch ein Chicken Game. Das heißt, man fährt wie bei, denn sie wissen nicht, was sie tun, auf den Abgrund zu mit zwei Autos. Und wer zuerst bremst, hat verloren. Und wer zuletzt bremst, stürzt ab. Also da muss man auch ein bisschen hartleibiger sein in solchen Verhandlungen und sich jetzt nicht von den Sozialdemokraten in die Irre führen lassen.
Meine Kollegin Carina Mössbau analysiert in Hauptstadt das Briefing, warum Friedrich Merz den Konflikt mit seinen jungen Parteifreunden gesucht hat.
Der Kanzler ließ die Jungen bis zu diesem Deutschlandtag, nach allem, was wir hören, im Dunkeln. Und es gab da auch, vorsichtig ausgedrückt, relativ wenig Kommunikation in diese Gruppe hinein. Das heißt, die haben ihn erwartet, ohne zu wissen, was sie jetzt konkret erwartet. Und dann war das ja schon ein Festspiel der Eigentore, muss man sagen, von Merz und ein Festspiel der schlechten Laune dann bei den Jungen.
Hinter dem Streit um die Rente steckt natürlich mehr. Etwas, was man im ganzen Lande spürt, nämlich eine wachsende Grundfrustration. Das Gefühl, dass politische Entscheidungen und wirtschaftliche Realität immer weiter auseinanderdriften. Man könnte auch sagen, außer Sichtweite geraten sind. Diese Spannung nimmt auch eine Stimme aus dem familiengeführten Mittelstand wahr. Um Klartext ist diese Frau nicht verlegen. Natalie Mekelburger, Unternehmerin, Chefin des Automobilzulieferers Coroplast. Sie war diese Woche bei uns im Studio über die Arbeit des Kanzlers. Tja, da hat sie ihr eigenes Urteil. Friedrich Merz, Sie kennen ihn. Warum zieht er nicht durch?
Ich glaube, dass das momentan alles darauf aus ist, dass diese Koalition zusammenbleibt und dass man nicht gefährdet, dass man über Dissonanzen, die man hat, vielleicht zerbricht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht mit einverstanden, weil wenn hier überhaupt nicht mehr für marktwirtschaftliche Instrumente, Richtungen und vernünftige Finanzierungskonzepte diskutiert wird, sondern alles leicht aus der Hand gegeben wird, da werden sich die Unternehmer schon melden und das tun sie auch.
Ja, das tun sie wie Natalie Mekelburger und beim Thema Auto der Zukunft, da wird es richtig klar. Ein Verbrenner aus 2035, da übt die Frau Kritik, warum sie eine reine Elektrostrategie zum jetzigen Zeitpunkt für gefährlich hält. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Glauben Sie an diese All-Electric Society oder ist das eine Erfindung?
Also all electric würde ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, aber auf alle Fälle eine totale Dominanz. Also natürlich glaube ich daran, die ganze Automobilindustrie glaubt auch daran, sie hat sich voll darauf eingestellt, aber es ist eben die Geschwindigkeit, die können wir nicht ohne weiteres verordnen, wie wir das tun. Wir haben eine Transformation auf Termin verordnet bekommen. Und das funktioniert eben in dieser Form nicht. Und das gipfelt jetzt daran in dem Verbrennerverbot, wo gesagt wird, nee, da darf überhaupt kein Funken mehr an Verbrenner sein. Das heißt also auch kein Hybridfahrzeug. Und das gibt es eigentlich nirgendwo und in keinem Land auf der Welt.
In den vergangenen Tagen war der SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil so etwas wie unser Außenminister. Er war nämlich in Asien unterwegs, in China, Peking, unter anderem in Peking in seinem Tross auch mein Kollege Christian Schlesinger, unser Wirtschaftsressortleiter hier bei The Pioneer. Christian war im Regierungsflugzeug dabei und er hat über den Wolken die Zeit gefunden, mit Klingbeil mal über das deutsch-chinesische Verhältnis zu sprechen. Hören wir doch mal rein.
Also ich würde nach 2 Tagen Peking und 1 Tag Shanghai sagen, dass es überhaupt nicht kaputt ist, sondern dass es da große Chancen gibt, dass die chinesische Seite auch darauf gewartet hat, dass jemand von der neuen Regierung kommt. Die chinesische Seite hat schon deutlich gemacht, wir haben viel mit euch gemeinsam vor und damit sollten wir jetzt auch loslegen.
Okay, das heißt, Deutschland wird als wertvoller, guter Partner wahrgenommen?
Das ist in der Tat so und ich muss sagen, die Hand ist da sehr ausgestreckt und das ist ja auch richtig, dass die zweitgrößte und die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in einem intensiven Austausch sind, im Dialog sind. Da gibt es Differenzen und ich habe die chinesische Seite immer so kennengelernt, dass man über diese Differenzen auch reden kann, auch deutlich reden kann. Aber es gibt eben auch das, wo wir in einem guten partnerschaftlichen Verhältnis Dinge gemeinsam vorantreiben können. Es gibt die Dinge, wo wir im Wettbewerb stehen. Also, aber man muss reden miteinander und das hat die letzten 3 Tage sehr gut funktioniert.
Sie haben auch vom neuen Selbstbewusstsein der Chinesen gesprochen, dass sie gespürt haben, wird Deutschland und damit ja auch die deutschen Unternehmen zwischen den beiden Großmächten China und USA zerrieben?
Ich würde nicht sagen, dass wir zerrieben werden, aber wir sehen eben, dass die klassische Großmachtspolitik ja gerade wieder zurückkehrt. Also wir müssen ja auch feststellen, dass unser klassisches Bündnis, das wir mit den USA haben, dass das immer noch da ist und dass ich die USA auch immer noch als unseren wichtigsten nicht-europäischen Partner definiere und auch wirklich sozusagen ein großer Verfechter des transatlantischen Bündnisses bin. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben die Zollstreitigkeiten. Wir sehen sozusagen das Vorgehen der USA in der Ukraine, wo es auch Fragezeichen gibt, wie stabil das bleibt die nächsten Jahre.
In den vergangenen Tagen konnte ich einige von ihnen treffen. Wir waren nämlich unterwegs mit unserer Celebrating Democracy Tour in München. 2 Abende, beide ausverkauft. Es war großartig. Großartig, weil das Publikum leidenschaftlich war und sich wie eine Armee hinter der Idee eines unabhängigen Journalismus versammelt hat. Pia von Versebe, unsere Kulturredakteurin bei The Pioneer, gab uns an beiden Abenden eine sehr, sehr gute Einstimmung auf das 1952 gebaute Gebäude, auf die alte Kongresshalle an der Theresienwiese.
Ein architektonisches Schmuckstück der Wirtschaftswunderjahre. Es ist eine Zeit, in der man noch mal neu überlegt, wie ein Leben aussehen könnte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zuvor hatte man repräsentative Bauten wie Festungen gebaut. Mit kaum Tageslicht, üppigem Stuck, Säulen und kleinen Fassadenfiguren. Das Außen bestimmte die Innenräume. Aber das ist nicht modern. Nun soll der Mensch im Gebäude Ausgangspunkt für Architektur sein. Und in diesem Sinne sieht man hier an der alten Kongresshalle, was modern Leben bedeuten kann. Es sind eigentlich die Ideale der Aufklärung und der Gegenentwurf zu Albert Speers Kolossen.
Mit dabei war an einem der Abende der CEO der Telekom, Tim Höttges, Boss von über 200.000 Beschäftigten. Meine Kollegin Alep Doğan hat mit ihm gesprochen und das Interview in voller Länge hören Sie in dieser Woche im Podcast Der achte Tag. Einen Auszug aber habe ich für uns jetzt gesichert.
Jeder Manager weiß, was es bedeutet, Führung zu übernehmen, dass es auch einsam macht. Ich kann es mir in Ihrer Situation nochmal in potenzierter Form vorstellen. Ist es so?
Ja, ich glaube, wenn Sie so ein Unternehmen führen und Sie immer wieder zu jeder Meinung dieses Gefühl, boah, was ist denn nun, was machen wir denn jetzt? Und wir nennen das bei uns den Chief Ambiguity Officer.
Schön.
Ich bin der Zweideutigkeitschef. Wir haben eine Regel bei uns im Unternehmen, dass wir sagen, pass mal auf, wenn zwei sich auf der untersten Ebene streiten und kommen nicht zu einer Meinung, dann hast du nur eine einzige Aufgabe, eine Ebene hoch zu delegieren. Mhm. Weil wenn die beiden da unten sich immer weiter streiten, existiert Stillstand. Jetzt bringt er das hoch auf die nächste Ebene. Wenn die sich nicht einigen können, hat der nur eine Aufgabe, eine Ebene höher. Und irgendwann
landet es bei mir.
Und ich bin der Chief Ambiguity Officer, der Zweideutigkeitsofficer, der am Ende des Tages dann sagen muss, auch wenn es vielleicht falsch ist, das ist die Entscheidung, das ist die Richtung, in die wir gehen. Und dieses Gefühl, diese Entscheidung treffen zu müssen und übrigens dann immer wieder das Gefühl auch zu haben, die wissen ja, wie Menschen sind. Wenn du das jetzt entscheidest, dann tust du mir weh. Ich übertreibe.
Dass ihnen das Gefühl gegeben wird.
Ja. Das fällt einem schon schwer. Und interessanterweise, ich habe immer gedacht, umso länger ich dabei bin,
das wäre jetzt meine Frage
umso gewesen, mehr bin ich Teil. Das Gegenteil ist der Fall. Umso länger Sie dabei sind, umso mehr Erfolg Sie haben, umso mehr Respekt Ihnen entgegengebracht wird, umso mehr Menschen Sie eingestellt haben, umso einsamer werden Sie.
Ebenfalls in München auf der Bühne am anderen Abend unserer Celebrating Democracy Tour der CEO eines anderen DAX-Konzerns, Bill Anderson aus Texas, der Chef von Bayer. Jetzt lebt er in Düsseldorf. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat mit ihm über ein Thema gesprochen, über das CEOs von Weltkonzernen sehr selten sprechen. Ich würde sogar sagen, eigentlich nie. Über Gott und seinen Glauben.
Bill, so wenn Sie an Gott denken, wenn Sie sagen, dass Sie an Gott glauben, was bedeutet das für Sie? Von welchem Gott sprechen wir?
That's important to clarify these days.
Das ist heutzutage wichtig zu klären, nicht wahr?
This is the God who existed before the Big Bang.
Das ist der Gott, der vor dem Urknall existierte.
He brought the universe into being.
Er hat das Universum erschaffen. Er hat alles darin erschaffen. Er hat uns erschaffen. Er hat die Menschen erschaffen. Und er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen.
He made us in his image.
Ich würde mich interessieren, wie Sie zu Gott gefunden haben, wie Sie Ihren Glauben gefunden haben. Denn wenn ich mich nicht irre, ist das bei Ihnen erst relativ spät im Leben geschehen.
Well, I was 22.
Ich war 22.
Yeah, as you were a child, you didn't grow up in a religious family.
I was an adult. I was an adult.
Genau, ich war schon erwachsen.
My mom and dad were religious, but I didn't.
Meine Eltern waren religiös, aber ich habe ihnen das nicht abgekauft.
And I was living for myself.
Ich habe für mich selbst gelebt. Ich war ein junger Ingenieur, ich hatte gerade angefangen zu arbeiten und ein Kollege hat mich herausgefordert. Er fragte mich, wofür lebst du?
And I really struggled to answer that because
ich hatte große Schwierigkeiten, darauf zu antworten, weil ich entweder nichts sagen konnte oder wenn ich etwas sagen konnte, die Wahrheit war, dass ich nur für mich selbst lebte. Und ja, das hat mich dazu gebracht, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
It convicted me to look into things. Like, well, why should I believe in God? Why should I follow God?
Warum sollte ich an Gott glauben? Warum sollte ich Gott folgen? Also habe ich verschiedene Religionen in Betracht gezogen und angefangen, die Bibel zu lesen.
I became convinced that, yeah.
Und ich kam zu der Überzeugung, dass es einen Gott gibt und dass er unsere Treue verdient.
He's worth our allegiance.
Das ganze Gespräch hören wir in der nächsten Woche auf thepioneer.de. Das muss nämlich noch schön und auch professionell produziert werden mit Übersetzung. Das haben wir in dieser Woche nicht mehr geschafft. Aber dieses ungewöhnliche CEO-Gespräch über Gott und seinen Glauben, es kommt. Ein Thema in dieser Woche ist der amerikanische Chip-Gigant Nvidia, denn der hat Quartalszahlen vorgelegt und diese Zahlen und die Angst vor einer KI-Blase stehen im Mittelpunkt unseres Investment Briefing Podcasts. Anne Schwedt, was genau ist dein Take dazu?
Ja, Nvidia hat zwar wieder Rekordzahlen vorlegen können, Analysten sprechen von einem spektakulären Wachstum und auch der Ausblick auf das kommende Quartal ist ein echtes Statement an die Konkurrenz, aber gleichzeitig wächst wirklich die Sorge vor einer KI-Blase immer stärker, was wir auch an den massiven Kursverlusten diese Woche gesehen haben. Einige Marktexperten vergleichen die aktuelle KI-Euphorie mit der Dotcom-Blase in den 2000er Jahren. Einige sagen, dass KI-Spekulation sogar gefährlicher sein könnten als damals. Andere sehen Nvidia als Motor einer echten technologischen Revolution. Für uns Anleger stellt sich deshalb jetzt natürlich die Frage, geht der KI-Boom noch weiter oder kommt jetzt wirklich die Ernüchterung? Im Investment Briefing Podcast analysiere ich, ob die Angst gerechtfertigt ist, inwieweit sich wirklich Schlüsse aus der Dotcom-Blase ziehen lassen und wie sich Anleger jetzt positionieren sollten. Ich ganz persönlich bin ja der Meinung, wir haben trotz aller Euphorie und Fortschritt eine Korrektur und Neubewertung an der Börse wirklich dringend nötig. Und ich sehe da aber auch eine Riesenchance drin, die Anleger jetzt für sich nutzen können. Also unbedingt morgen einschalten beim Investment Briefing Podcast.
Sie sehen, Sie hören, wir haben da so einiges in dieser Woche für Sie produziert, das ich Ihnen für das Wochenende ans Herz legen möchte. Denn es fördert den Erkenntnisgewinn, es führt dazu, dass wir die Welt informierter und dann, ich würde sogar sagen, positiver wahrnehmen können. Und wir, tja, wir hören uns am Montagmorgen schon wieder. Bleiben Sie mir bis dahin gewogen, genießen Sie das Wochenende im Kreise Ihrer Lieben. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.